happens.
Herzlich willkommen zum Shift Happens Podcast von Ada mit
Lea
und Miriam. Es ist ja eine Möglichkeit, sich ein bisschen im Hinblick auf Klimawandel, Energiesparen und CO2-Ausstoß mit der Frage zu beschäftigen, wie oft man eigentlich Fleisch essen muss, sollte, will. Wie oft machst du es?
Eher selten.
Wann war das letzte Steak?
Das ist sehr lange her.
Wann war das letzte Fleisch insgesamt?
Zwei, drei Wochen, ja, es ist alles sehr lange her. Also ich mache es mir zum Beispiel nie selbst zu Hause.
Mhm.
Und da ich ja gerne und oft koche, ist das auch einfach zurückzuverfolgen, dass ich mir da sehr selten Fleisch mache. Ich kaufe mir beinahe nie Fleisch ein, wenn überhaupt mal Fisch. Aber auch das ist eher selten, dass ich mir dann beispielsweise mal einen Lachs auf dem Markt hole. Den esse ich eher im Restaurant. Fleisch wirklich sehr selten. Mal ein wirklich richtig gutes Steak zum Beispiel in der Schweiz. Denn da sind die ja auch nochmal, würde ich jedenfalls nach meinem Geschmack und nach meinem Wissen sagen, sehr hoher Qualität, diese Schweizer Steaks. Also das mache ich dann doch sehr gerne, aber ganz so oft bin ich auch nicht in der Schweiz.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch irgendwann mal darüber nachgedacht, weil ich ja nun ab und zu fliegen muss, beruflich bedingt. Was kann ich denn tun, um dann trotzdem einen Beitrag zu leisten? Und das eine ist kein Auto. Ich habe mein Auto abgegeben. Und das andere ist tatsächlich wenig bis gar kein Fleisch essen. Ich esse es manchmal wegen Eisenmangel. Ich habe permanent immer wieder Eisenmangel. Und man kann das natürlich mit Infusionen oder auch Tabletten versuchen zu bekämpfen. Aber der Körper speichert das nicht so gut. Und da gibt es natürlich manchmal schon ein ganz gutes Argument, das vielleicht mal zumindest einmal im Monat zu tun. Und dann haben wir beide ja auch mal Erfahrung gemacht mit Ersatzstoffen für Fleisch.
Ja, also beispielsweise die alternativen Burger Patties, die esse ich ja ganz gerne. Die gibt es ja mittlerweile zuhauf, auch in deutschen Burgerladen zu bestellen. Die meisten, die beim Thema Burger auf sich was halten, die bieten auch eine vegetarische Variante an. Ich mag da die Patties, die auch wirklich so ein bisschen nach Fleisch schmecken, dann doch auch lieber, als wenn das jetzt ein kompletter Quinoa- oder Pilz-Patty ist. Da gibt es aber ja einige Varianten mit Soja, mit Erbse. Und die schmecken mir, muss ich zugeben, echt genauso gut.
Finde ich auch. Haben wir zum ersten Mal mal probiert bei Freunden, bei einem Balkongrillen. Und tatsächlich, muss ich zugeben, war ich da echt von angetan und esse eigentlich überhaupt keine normalen, ich esse selten Burger insgesamt, aber wenn, dann tatsächlich so ein Veggie-Burger und das ist eigentlich eine schöne Alternative. Wir wollen heute über eine ganz andere Fleischalternative sprechen, die kein Fleisch ist, das vom Tier kommt, sondern Fleisch ist, das gezüchtet wird.
Und in wie das, Vitrofleisch.
Und wie das geht, das besprechen wir gleich.
Das erste Mal so richtig von In-vitro-Fleisch, also im Labor gezüchtetem Fleisch, habe ich gehört, als wir 2022 die immer sehr informative Keynote auf der South by Southwest von Amy Webb dazu gehört haben. Sie hat nicht nur darüber gesprochen, aber Amy gibt ja im März eines jeden Jahres immer so einen Trendausblick. Und das ist eine sehr intensive Stunde, die wirklich immer die aktuellsten Tech und gesellschaftlichen Trends sehr, sehr gut verbindet und in die Tiefe gehend beschreibt. Und im Jahr 2022 hat sie unter anderem zum Thema synthetisches Fleisch, also im Labor hergestelltes Fleisch, ein gutes Beispiel gegeben. Sie legte los und sagte, Amerikaner sind dafür bekannt, dass sie wahnsinnig viele Chicken Wings essen. Die kommen normalerweise von leider in sehr ungesunden Bedingungen aufwachsenden Hühnern. Und dann gab sie uns ein Gedankenspiel, ein Szenario. Wir sollten uns mal Folgendes vorstellen.
What if instead of a commercial chicken farm, there was a bioreactor, something that looks like this? And you would start with stem cells from a heritage chicken, put those into the bioreactor, feed it some delicious amino acids, keep the temperature nice and warm, and within a couple of weeks, you would have chicken meat. But the chicken meat didn't have hormones, it didn't have antibiotics, and it was never attached to a chicken that was living and breathing. This is cultured chicken. And cultured chicken, like I'm describing, has already gone on sale in Singapore. This is it. It costs $17 a portion, which is a far cry from a 10-cent wing. But this is real chicken. This is not plant chicken. This is molecularly indistinguishable from the chicken that we eat.
Also Amy beschrieb, was, wenn wir also kultiviertes Hühnchen herstellen könnten. Wie sie sagt, man nimmt also eine Zelle von tatsächlichem Hühnchenfleisch.
Und eine Stammzelle?
Eine Stammzelle und kultiviert das. Man fügt Aminosäuren hinzu und kultiviert dann dieses Fleisch, bis es ein Stück Fleisch ist, was nicht mehr molekular zu unterscheiden ist von biologischem, also tatsächlichem Hühnchenfleisch.
Und dieses Fleisch hat nie an einem Huhn gehangen, um das mal sehr deutlich zu sagen. Das ist schon eine wirklich irre Entwicklungsmöglichkeit. Und sie sagt, in Singapur zum Beispiel kann man das schon kaufen, allerdings für 17 Dollar pro Stück im Vergleich zu einem Chicken Wing, den man in den USA für etwa 10 Cent bekommt, ist das ein kleiner Unterschied.
Es ist ein kleiner Unterschied, über den werden wir gleich auch noch sprechen, denn die Kosten sind ein Riesenthema in dieser Branche. Aber es ist eine Branche, ein Vorhaben, wo in den letzten Jahren sehr viel Geld reingeflossen ist. Zwischen 2016 und 2022, als wir Amy in Austin sahen, haben Investoren fast 3 Milliarden Dollar in Unternehmen für kultiviertes Fleisch gesteckt. Und weltweit arbeiten heute über 150 Firmen an Fleisch oder Fisch aus sogenannten Zellkulturen. Davon übrigens auch 30 in Europa.
Und dann gibt es zwei führende Unternehmen, das ist Eat Just und Upside Foods. Und beide erreichen nach Berichten Bewertungen in Milliardenhöhe. Also da wird ein Riesenpotenzial in dem Markt gesehen. Und man kann auch einige Produkte, wie eben schon gesagt, kaufen. Zum Beispiel in Singapur, auch in den USA und in Israel.
Interessanterweise stammt die Idee von einem Europäer, einem Niederländer namens Mark Post. Und der hat 2013 den weltweit ersten gezüchteten Rindfleischburger zubereitet. Leider war der noch sehr, sehr teuer, vor allem in der Herstellung. Achtung, der hat 250.000 Euro gekostet. 250.000 Euro hat es gekostet, einen einzelnen Rindfleischburger kultiviert herzustellen.
Jetzt habe ich mich ja sofort gefragt, ob das nicht eine Riesenmarktlücke ist für reiche Menschen.
Für uns?
Nein. Für reiche Menschen, die sozusagen sich dann diesen besonderen Burger leisten, um damit sich eine ganz besondere kulinarische Erfahrung zu gönnen. Bin gar nicht sicher, ob man da nicht genug Absatzmöglichkeiten für fände, selbst zu diesem Preis.
Nun, jetzt sind wir ja schon 10 Jahre voraus, 11 genau. Sogar. Das heißt, Gott sei Dank kostet es ja jetzt nicht mehr ganz so viel. Und ich muss sagen, wir sind ja auch oft in Singapur. Und wenn man sich die Preise da in einigen Nobel-Restaurants anschaut, dann ist jetzt 17 Dollar für einen Chicken Wing verrückterweise ja gar nicht so off the charts. Ne? Das kann man sich schon vorstellen. Wir haben da ja auch schon Cocktails für 60 Dollar gesehen. Das ist schon irgendwie unfassbar. Nun ist aber diese Branche, steht in gewisser Weise vor einem Kipppunkt. Und man fragt sich aktuell, ob das überhaupt je so umgesetzt werden kann, dass es tatsächlich skaliert werden kann. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn das jetzt wirklich eine Alternative werden soll. So hat es übrigens Amy damals aufgezeichnet. Sie sagte, in einigen Jahren wird es einfach diese Option geben. Man kann sich dann wünschen, eben nicht den pflanzenbasierten Alternativburger oder auch den biologisch fleischigen Burger zu nehmen, sondern einen kultivierten Burger. Um dahin zu kommen, das muss man aber jetzt Stand heute sagen, gibt es eben noch einige Herausforderungen in der Produktion.
Und eine dieser Herausforderungen liegt eben in dem Prozess, den wir eben ja schon kurz beschrieben haben. Diese Stammzellen von Tieren müssen mit Sauerstoff, mit Aminosäuren, mit ein bisschen Zucker oft und so weiter so kultiviert werden, dass sie wirklich nach den üblichen natürlichen Bedingungen von Zellen im Körper wachsen können. Und dann gibt es manchmal auch dann ein paar Hormone, die man sozusagen noch dazufügen muss, damit dieses Wachstum überhaupt passiert. Das ist alles ein sehr feiner und empfindlicher Prozess. Das jetzt zu skalieren, sodass man wirklich auf Industrieniveau solches Fleisch im Labor herstellen kann, ist bislang relativ schwierig, weil entweder die Qualität dann nicht stimmt im Ergebnis oder weil möglicherweise auch die Sicherheit und die Gesundheitsverträglichkeit der Fleischherstellung kompromittiert wird.
Dann gibt es auch Herausforderungen im Bereich des Energieverbrauchs. Weil natürlich kann man sagen, ehrlich gesagt, aktuell verbraucht natürlich auch die Tierhaltung eine irre hohe Energiemenge. Aber es ist so, dass auch der derzeitige Energiebedarf für die Aufrechterhaltung von solchen Zellkulturen in großem Maßstab wirklich hoch sein könnte. Das heißt, auch hier gilt erstmal noch, dass der Ressourcenverbrauch hier noch nicht wirklich eingedrosselt werden konnte. Dennoch muss man sagen, das ist ja, du hast es eingangs gesagt, auch ein Hauptgrund dafür, warum viele Leute Alternativfleisch überhaupt essen wollen oder Gemüse schlicht als Alternative zum Fleisch essen, eben der Klimawandel, weil die Tierhaltung wirklich wahnsinnig schlechte Auswirkungen auf unsere Natur hat.
Die pupsenden Kühe sind ein großes Problem, was den CO2-Ausstoß in der Luft angeht.
Ihr habt es hier gehört. Das war Shift Happens über die pupsenden Kühe.
Also ich stelle mir hier auch vor, selbst wenn es gelingen würde, diese Fleischproduktion zu skalieren Schritt für Schritt, und irgendwann vermutlich wird das gelingen, aber das ist eben kein schneller Prozess, den wir jetzt in den nächsten 24 Monaten erwarten können oder so. Selbst wenn es gelingen würde, dann würden wir wahrscheinlich an einen bürokratischen Albtraum von Kennzeichnungs-, Definitions- und Regulationsthemen hineinkommen, nach dem Motto: Ist das, was wir da produziert haben, eigentlich Fleisch oder ist es kein Fleisch?
Wir sehen das ja jetzt schon bei den Milchalternativen, ne? Es gibt ja schon einige Länder, die beispielsweise sagen, man darf nicht irgendwie Mandelmilch oder so sagen, sondern ein Mandelgetränk oder Hafergetränk.
In Anlehnung an Geschmacksrichtungen, die ursprünglich einmal Milch hatte.
Die aus einer pupsenden Kuh herausgekommen ist. Es ist auch bei Eieralternativen so. Es gibt pflanzenbasierte Eieralternativen, die auch nicht Ei genannt werden dürfen. Und irgendwann wird es dann natürlich ein bisschen unlustig, wenn man sagt, hier ist ein Frühstücksbrei, den ihr auch Rührei hättet nennen können, aber wir dürfen das so nicht kennzeichnen. Also genau das versucht natürlich übrigens auch die Fleischlobby, vor allem in den USA, zu verbieten, dass das also nicht in irgendeiner Weise mit Fleisch bezeichnet werden darf.
Ganz genau, das ist ein richtiger Lobbyismuskampf, der da losgehen wird und der sozusagen auf der Herstellerseite stattfindet, weil ich glaube, bei der Verbraucherseite könnten wir eigentlich erwarten, das wird ein bisschen dauern, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Akzeptanz, wenn die Preise dann nicht mehr so wahnsinnig hoch sind, so Schritt für Schritt kommt. Wir haben ja auch bei dem veganen Burger Patty gesehen, dass erst ein Riesenaufschrei von den Burger-Fans kam, nach dem Motto, kommt ja überhaupt nicht in Frage, dass wir hier so veganes Zeug essen. Hier der Rindsburger, der muss bei mir auf das Brötchen drauf. Und inzwischen haben die ja einen ganz ordentlichen Marktanteil.
Rindsburger hört sich mir so an wie Wutbürger. Ob das deutsche Wort Burger nah am Burger liegt, weil wir so viel Fleisch essen?
Das ist eine
sind
gute...
Sind wir in Deutschland eigentlich Bürgerinnen und Burger?
Wir sind Bürgerinnen und Burger, weil wir einen der höchsten Fleischkonsume weltweit haben.
Ich glaube, wir haben es jetzt hier gerade aufgedeckt.
Ja.
Wir investigativ. Ja, ganz hoch oben. Ja, ihr seht, es ist eine Branche, die noch mitten im Entwicklungsprozess steht. Es wurde schon sehr, sehr viel Geld rein investiert, übrigens nicht nur in Amerika. Der deutsche Lebensmittelproduzent Rügenwalder Mühle hat im Jahr 2022 erstmals in die Stiftung Respect Farms investiert und beteiligte sich damit also als eines der ersten Familienunternehmen Deutschlands an kultiviertem Fleisch. Und das ist natürlich für die Rügenwalder Mühle durchaus ein interessanter Schritt. Die waren ja auch durchaus fortschrittlich, was so vegane Leberwurst und so weiter angeht. Also sprich auch da Alternativen, die die Bürgerinnen und Bürger von Deutschland scheinbar ja auch ganz gut aufgenommen haben.
Und dann gibt es einen anderen Hersteller, nämlich den von Bärchenwurst. Die gehören zu Family Foods, die im Grunde genommen eine Art Hybridlösung versuchen. Die entwickeln nämlich ein hybrides Produkt aus Fleisch, also in dem Fall Schweinefleisch, aus Zellkulturen, die im Bioreaktor gezüchtet werden, und veganen Zutaten. Vermutlich, um zu versuchen, auf diesem Wege dann eben die Kostenspirale und die Komplexität in der Herstellung anders in den Griff zu bekommen.
Wenn wir jetzt noch einen letzten Punkt anschauen, und das ist die Verbraucherakzeptanz, also die Frage, hast du eben schon auch angesprochen, werden die Menschen es denn dann überhaupt annehmen? Ich finde das ja spannend, dass da einige so sich vor sträuben, so dieses, es ist jetzt hier künstlich hergestellt. Wenn wir mal überlegen, was wir alles im Supermarkt stehen haben, komplett künstlich hergestelltes Brot, wo beispielsweise so viele Konservierungs- und Zusatzstoffe drin sind, dass man das kaum noch mit Körnern und irgendwie Mehl zusammenbringen kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Es gibt ja wahnsinnig viele Processed Foods. Also
die wahnsinnig ungesund sind.
Unfassbar ungesund sind. Aber aus irgendwelchen Gründen kommt da niemand auf die Idee, das irgendwie im Labor hergestellt zu nennen. Das ist ja alles kultiviertes Essen, wenn man das so will. Das ist jetzt hier der falsche Begriff natürlich, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist wahnsinnig künstliches Essen und niemand ekelt sich davor. Vielleicht wenige Menschen, die mal einmal auf die Zutaten geschaut haben, die sollten es dann tun. Aber das finde ich ganz interessant, dass wir bei so einer Nachahmung vielleicht einen ähnlichen Uncanny Valley-Effekt haben. Wenn es zu ähnlich einem biologischen Wesen ist, also das sieht aus wie ein Steak, aber ich weiß doch irgendwie, es war nie eine pupsende Kuh, dann haben wir ein Problem damit. Aber das wahnsinnig ungesunde Weißbrot aus der Tube, gar kein Problem.
Wobei ich nicht weiß, ob dieses Uncanny Valley-Thema eigentlich wirklich auf Dauer noch stimmt. Das kommt ja aus der Computerperspektive, wo gesagt worden ist, wenn eine Maschine dem Menschen zu ähnlich sieht, dann kriegen wir irgendwie einen Grusel und wollen sie nicht akzeptieren. Wenn ich mir angucke, was wir, haben wir hier im Podcast auch drüber gesprochen, bei so Robotern wie Figure One, der jetzt kürzlich präsentiert worden ist, oder auch dem von Elon Musk, wie die aussehen, dann sehen die ja schon sehr menschenähnlich aus. Und ich glaube, wir lernen auch einfach dazu, solche Dinge zu akzeptieren. Und das könnte ja hier beim künstlich hergestellten, realen Laborfleisch auch passieren.
Und in diesem Sinne, bon appétit, ihr Lieben. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns, heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Techniker Krankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. socialpizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. So, dieser letzte Ton erinnert mich jetzt auf alle Ewigkeit an eine pupsende Kuh. Danke, Miriam. Aber wir kommen zu einem weiteren Thema. Und zwar haben wir hier im Podcast das ein oder andere Mal schon über Bias gesprochen, also die Vorurteile, die künstlich intelligente Systeme verzerren können, weil beispielsweise Vorurteile in den Daten auch vorzufinden sind. Denn die Daten spiegeln wiederum ja nur unsere menschliche Welt wider und damit sind die Systeme dann auch von Vorurteilen geplagt. Jetzt gab es aber in einem Fall von Googles neuem Modell Gemini eine ganz andere Verdrehung, eine ganz andere Verzerrung.
Und da ging es darum, dass Gemini plötzlich Bilder erschaffen hat, die eine Wirklichkeit produziert haben, die es so nicht oder zumindest noch nicht gibt oder auch nie gab. Geben wir mal ein Beispiel. Gemini hat Fotos des Papstes kreiert und statt einem Papst kam eine offenkundig indisch stämmige Päpstin oder ein schwarzer Papst dabei raus? Hatten wir alles noch überhaupt nicht? Ist sozusagen ein Traum, wenn man sich das mal so vorstellt, dass die katholische Kirche sich so modernisieren könnte, dass wir eine Inderin als Päpstin hätten oder auch einfach einen schwarzen Mann als Papst. Aber das ist nun wirklich bislang keine Realität. Und das ist natürlich ein Problem. Und dabei blieb es nicht.
Und es gab noch weitere Beispiele. Als Gemini gefragt wurde oder gebeten wurde, ein Bild der damaligen Wehrmacht, der deutschen Wehrmacht zu erstellen, da waren auf einmal asiatische Frauen in Wehrmachtsuniform zu sehen. Also auch hier wieder ein Beispiel, wo nach einem faktischen Ereignis gefragt wurde oder zumindest um eine Darstellung der Geschichte, der tatsächlich passierten Geschichte gebeten wurde und dann eine sehr diverse Variante dieser Geschichte zu sehen war.
Und ein drittes Beispiel waren die sogenannten Founding Fathers, die Gründungsväter der USA, wo wir wissen, da war eine Gruppe von weißen Männern zugange und hat diesen Staatenverbund ins Leben gerufen. Und Googles Gemini hat eine Gruppe von farbigen Menschen kreiert. Es war kein einziger der Founding Fathers weiß.
So, und das hat zu sehr heftigen Debatten geführt. Und zwar nannten es Kritiker dann gleich Woke AI, was ja immer gerne von der Seite rechts des Zentrums genutzt wird, um alles Progressive zu beschreiben.
Wollen wir nochmal kurz erklären, was die Woke-Debatte ist? Das ist sozusagen die Diskussion darüber, ob wir eigentlich inzwischen uns in eine Welt hinein bewegt haben, wo man viele Dinge nicht mehr sagen darf, wo alles übermäßig politisch korrekt sein muss und deshalb man sozusagen gar nicht mehr das gesamte Spektrum der Meinungen in einer Gesellschaft bekommt. Das ist dieser Wokeismus, der immer wieder diskutiert wird und dass jetzt auch künstliche Intelligenz woke, also überkorrekt politisch gesehen, sein soll. Das ist jetzt der neue Vorwurf, der durch diesen Vorfall in die Diskussion gekommen ist.
Und wie konnte es jetzt dazu kommen? Also erstmal kulturell betrachtet hat Googles langjähriger Fokus auf die Vermeidung von Bias und Vorurteilen in seinen KI-Produkten zu einem eher vorsichtigen Ansatz in der Entwicklung von neuen Modellen geführt. Warum hatten sie diesen Fokus? Nun, Google hatte einige Produkte, die damit wirkliche Probleme hatten. Mal ein Beispiel, ein sehr berühmtes Beispiel, da hat ein schwarzer junger Mann bei Google nach schwarzen Männern gesucht und bekam Fotos von Gorillas. Heißt, der Google-Bildalgorithmus hat die Physiognomie von Gorillas mit dem Begriff schwarzer Mann verbunden. Und das ist, muss man vielleicht auch noch dazu wissen, kulturell gesehen in Amerika sowieso hat eine lange Geschichte, die Verbindung von schwarzen Menschen mit Affen, die sehr negativ belegt ist. Also man kann das ein bisschen vergleichen wie mit unserer Geschichte mit gewissen jüdischen Narrativen, die wir so auch nicht mehr verbreiten wollen würden. Und das war für Google hochpeinlich und deswegen haben sie damals sofort etwas dafür getan, dass das der Algorithmus so nicht mehr verbindet.
Das liegt viele Jahre zurück, dieser Vorfall, aber das hat bei Google eine Art von Trauma ausgelöst, ne? Ein Bias-Trauma, könnte man, glaube ich, sagen, weshalb die immer sehr vorsichtig gewesen sind, was ja grundsätzlich auch gut ist, weil sie damit eben darauf achten, was in diesen Systemen passiert und was da nicht passiert.
Man muss dazu sagen, sie hatten wirklich sehr, sehr viele in diese Richtung, diese Vorfälle. Also wenn man nach schönen Haaren gesucht hat, kam beispielsweise keine einzige Frau, die schwarz ist und demnach also schwarze, krause Haare hatte. Wenn man nach schwarzen Mädchen gesucht hat, kamen viele Pornoseiten auf. Also es war schon sehr, sehr klar, immer wieder zum Nachteil von ganz oft schwarzen Menschen oder eben auch sowieso Gruppen, die oft benachteiligt werden. Also das hat Google als Problem erkannt. Übrigens auch schlicht als Problem, welches für Userinnen und User einfach keine tolle Nutzungserfahrung dargestellt hat, weil selbstverständlich viele schwarze Nutzerinnen und Nutzer damit also ihr Produkt nicht gut fanden. Und das hat nun dazu geführt, dass in der aktuellen Ausführung von Gemini hier stark nachgebessert wurde.
Und das kann man ja auf sehr unterschiedliche Art und Weisen tun. Und vielleicht wollen wir mal drei nennen und beschreiben, die zur Anwendung kommen und die dann eben auch zu einem solchen Vorfall wie jetzt mit dem aktuellen Gemini-Modell geführt haben können. Das eine ist, dass man das Trainingsmodell, die Trainingsmethode grundsätzlich ändert, indem man beispielsweise sehr viel diversere Daten nutzt, um die Modelle zu trainieren. Das können zum Teil auch synthetische Daten sein, weil wir historisch ja eben nur die alten Daten in der Repräsentation der alten Wirklichkeit haben. Aber man kann natürlich auch einfach darauf achten, dass man insgesamt auch aktuelle Daten diverser zur Verfügung stellt, um das Modell damit auf einem breiteren und ausgewogeneren Datensatz zu trainieren und damit auch vielfältigere Ergebnisse erzielt.
Eine weitere Methode ist das sogenannte Reinforcement Learning from Human Feedback, also verstärktes Lernen durch menschliches Feedback. Das heißt, dass die ersten menschlichen Beta-Nutzerinnen und Nutzer an ein KI-Modell Feedback geben, Rückmeldungen geben, wie gut die Antwort oder das Ergebnis war. Beispielsweise, wenn wir fragen, zeige mir eine Führungskraft im Bereich der Gynäkologie und da sind nur Männer zu sehen und es kommt nie mal eine Frau auf, die dort auch Gynäkologin sein könnte, dann könnte man
was das die Realität ist, was die Realität ist, wenn man solche Modelle nutzt derzeit.
Ganz genau, da haben wir schon auch wir beide ja ganz viele Tests gemacht, haben wir auch in unserem Buch drüber geschrieben. Das ist tatsächlich oft so, dass da einfach überhaupt keine Frauen oder auch Menschen, die nicht weiß sind, drin vorkommen oder Menschen mit anderen Lebensbedingungen. Und da kann man menschliches Feedback geben und sagen, wo ist hier die Diversität? Zeig mir doch mal eine Frau. Warum hast du meine Frage so interpretiert?
Und eine dritte Variante, die etwas neuer ist und vielleicht auch etwas Neues ist, von dem ihr noch nicht gehört habt, ist die sogenannte Prompt Transformation. Das heißt, dass die Betreiberunternehmen der Modelle Benutzeranfragen, also die sogenannten Prompts, anpassen, bevor sie dann vom Sprachmodell verarbeitet werden. Und das Ziel dieser Anpassung ist, dass man Anfragen so optimiert, dass sie bessere und eben auch weniger voreingenommene, weniger gebiased Ergebnisse liefern. Also man könnte zum Beispiel eine Anfrage eines Nutzers, einer Nutzerin automatisch umschreiben und dann zusätzliche Schlüsselwörter oder Anweisungen hinzufügen, um dem Modell zu helfen, genauer und auch inklusiver zu antworten. Damit soll die Qualität der Antworten verbessert werden und es soll sichergestellt werden, dass Vielfalt widergespiegelt wird. Das finde ich sehr interessant, diesen Eingriff, weil es ja tatsächlich etwas ist, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Man könnte ja so weit gehen zu sagen, das ist eine Form von Zensur der Benutzeranfragen, der Prompts.
Ich würde eher, Zensur ist es nicht, weil, also ich stelle mir das so vor, wenn ich beispielsweise suche, gib mir eine Führungskraft in der Medizin, wird hinten der Prompt transformiert in, zeige mir Männer und Frauen, groß und klein, dick und dünn, schwarz und weiß, die in der Medizin arbeiten. Das hat ja nichts mit Zensur meines Prompts zu tun, aber es reichert ihn an, um dem Modell dann Anweisungen zu geben.
Naja, es ist eine Veränderung meines Prompts. Ich könnte jetzt argumentieren, ich denke so nicht. Die Rolle des Advocatus Diabolo. Ich könnte ja argumentieren, ich möchte das genauso formulieren, weil ich tatsächlich die Ergebnisse haben will, die aus den Daten der Vergangenheit mir das geben, was diese Daten hergeben. Und wenn die Prompt Transformation eben sozusagen dann Anreicherungen meines Prompts macht, kriege ich das eben nicht, sondern ich kriege was anderes. Deshalb habe ich es provokant als Zensur bezeichnet. Mhm. Jedenfalls, das ist die Grundlage der Debatte um Woke AI.
Absolut. Also ich würde sagen, oft passiert diese Prompt Transformation für all die, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, ja genau eben, wie ich gerade sagte, zur Anreicherung. Also beispielsweise, wenn man um ein Foto bittet, dann kommen da Details, damit das Foto realistischer aussieht, schöner aussieht, eine tolle Kameraperspektive da ist, ne? Weil das viele Menschen ja nicht in ihrem Prompt inkludieren. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn diese Textanweisungen detaillierter sind, werden sie besser, dann werden sie genauer. Man kann natürlich jetzt argumentieren, wenn du als Advocatus Diaboli dann sagst, hey, warum sind jetzt hier so viele Frauen? Ich wollte doch ganz konkret einen Arzt. Dann könntest du ja deinen Prompt ändern in, gib mir eine männliche Führungskraft in der Medizin. Oder du kannst auch einfach sagen, gib mir einen Arzt. So, das heißt ja nicht, dass du deine Ergebnisse nicht mehr bekommst. Aber so wie ich es verstehe, ist das im Prinzip ein Weg, wie erstens auch so, deswegen fand ich so interessant, die menschliche Unfähigkeit oft so genau zu sein oder auch so allumfassend zu sein, die das ausgleichen soll, die also zwischen uns Mensch und der Maschine wie so ein Übersetzer agieren soll. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant.
Ich finde das auch interessant und es weist ja auch auf ein sehr schwieriges und übergeordnetes Thema hin. Was ist eigentlich Wirklichkeit?
Ja.
Ja, und wir haben diese Frage lustigerweise auf einer unserer Lesungen neulich ja bekommen, als wir darüber diskutiert haben und auch ein paar Bilder gezeigt haben. Wir haben das ja mit der Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind, auch. Ja, wir wissen nicht, wir haben immer einen subjektiven Blick darauf. Und natürlich ist es so, dass die Sprachmodelle auf Basis der historischen Daten da manchmal verzerrte Ergebnisse rauswerfen. Aber wer bestimmt jetzt, was ist verzerrt, was ist wirklichkeitsgerecht und wie beeinflussen wir das, weil wir damit natürlich Wirklichkeitsentwürfe auch liefern, um die ja in der realen Welt auch total gestritten wird.
Also in Bayern kann ich dir das sehr gut beantworten.
Das ist Markus Söder.
Das ist Markus Söder, der ernsthaft der absolute Zensur-Fan ist und jetzt das Gendern verbietet. Aber es ist jetzt eine andere Diskussion, die mich aber ebenso auf die Palme bringen könnte. Denn
merkt
da
man gar
ist
nicht.
Die Frage ja ganz klar, wer das hier entscheidet. Das ist eine Unverschämtheit, den Bürgerinnen und Bürgern zu verbieten, welche Worte sie nutzen dürfen. Aber ich würde auch hier sagen, bei der ganzen Woke-AI-Debatte muss ich immer wieder den Kopf schütteln, weil es glaubt doch niemand ernsthaft, dass die, ich sage mal, nicht-woke-Variante von AI keine Entscheidung im Hintergrund gehabt hat, was hier wie gelten darf. Also sprich, du hast es ja gerade auch gesagt und ich weiß, dass du das ja auch durchaus als sehr problematisch ansiehst, die Daten, die eingespeist worden sind, da hat ja auch jemand und vermutlich ein Team von Menschen entschieden, das sind jetzt die Daten, die wir nutzen. Und wenn das beispielsweise dann nur Daten von Weißen und Männern sind, dann war das eine ganz dezidierte Entscheidung in eine Richtung. Wir haben da einfach nur nicht einen Begriff für uns ausgedacht. Es könnte genauso Woke AI einfach nur von rechts sein. Denn wenn ich nochmal frage, eine Führungskraft in der Medizin und ich sehe nur Männer, das ist ja eine Unverschämtheit. Genauso wie ich verstehen kann, dass es eine Unverschämtheit ist, wenn man beispielsweise historisch verzerrt diverse Menschen sieht, die es so auch nicht gab. Das sind alles Entscheidungen, das sind Drehschrauben und wir müssen meiner Meinung nach gesellschaftlich darüber diskutieren, womit wir an einem Spielraum von Optionen an Ergebnissen und auch Daten eben d'accord sind. Das kann aber nicht nur ein Tech-Unternehmen entscheiden und auch ganz sicher nicht Elon Musk, der sich über Woke AI die ganze Zeit entweder lustig macht oder aufregt. Und ich glaube, das haben wir ja auch in Heidelberg sehr schön bei unserer Lesung diskutiert, als, wie du gerade sagtest, diese Frage aufkam. Wir brauchen Transparenz.
Ja.
Wir müssen von den Tech-Unternehmen hören, genau, welche Daten sie genutzt haben.
Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Transparenz über die Daten, weil dann kannst du die Ergebnisse einschätzen. Und ich finde es halt, ich finde auch das Beispiel mit dem Gendern in Bayern ein sehr gutes Beispiel, weil es gibt Woke nicht nur von einer politischen Richtung, nur von links. Es gibt es auch von rechts. Woke ist einfach, ne, der Kampf um die Interpretationshoheit dessen, was eigentlich angeblich wirklich und richtig ist. Und den Kampf haben wir in unserer Gesellschaft vielleicht noch nicht so stark wie in den USA, aber wir haben ihn auch schon bei uns. Und jetzt findet er im Bereich der KI auch statt. Und das hat natürlich für Unternehmen wie Google auch wirklich Konsequenzen. Denn im Ergebnis hat man gesehen, dass der Aktienkurs von Alphabet, von der Muttergesellschaft, ordentlich eingebrochen ist nach diesem Vorfall. Und der CEO von Alphabet, Sundar Pichai, hat sich in einem internen Memo dann quasi dafür entschuldigt und hat gesagt, diese Ergebnisse von Gemini seien völlig inakzeptabel. Das heißt, wir stehen da am Anfang einer Entwicklung, wo wir aushandeln müssen, welche Realität wir durch KI kreiert haben wollen. Und das wird noch eine Herausforderung.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode MINUS20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Sag mal, hast du eigentlich deine Wohnung, deine neue, jetzt mal eingerichtet?
Ich bin schon weit vorangekommen, aber es ist ein Work in Progress. Also ich muss beispielsweise auf viele Dinge auch wochenlang warten. Bücherregale sind jetzt aktuell scheinbar nur in 11 Wochen lieferbar. Also es dauert noch ein wenig. Aber nett, dass du dich darum auch so sorgst.
Hast du schon einen schönen Esstisch?
Interessant, dass du das fragst. Ich bin mit einem guten Freund im Austausch, der mir netterweise aus meinen Parkettbodenüberresten einen Esstisch bauen wird, also individuell auf meine Küche zugeschnitten.
Das finde ich sehr interessant. Kluge Entscheidung, sieht bestimmt gut aus. Du könntest dir diesen Tisch aber auch aus durchsichtigem Holz bauen lassen. Wusstest du, dass es durchsichtiges Holz gibt?
Nein, ist es so wie kultiviertes Fleisch?
Nein.
Das ist es auch so teuer?
Es ist wahrscheinlich auch noch relativ teuer, weil es ist relativ neu jetzt in der wirklichen Herstellung. Und es hat vor allem eine sehr interessante Geschichte. Denn ein Deutscher hat dieses durchsichtige Holz erfunden. Vor 30 Jahren war es Siegfried Fink, ein Botaniker, der einfach den Wunsch hatte, das Innenleben von Holzpflanzen, auch Bäume und so genannt, zu sehen, ohne sie zu sezieren. Und dann hat er was gemacht, was sehr schlau war. Er hat nämlich die Pigmente in den Pflanzenzellen weggebleicht. Und simsalabim hat er transparentes Holz erzeugt. Und diesen Durchbruch hat er dann in einer bahnbrechenden Zeitschrift, nämlich der Zeitschrift für Holztechnologie, 1992 veröffentlicht. Ich lese die
Top-Journal
ständig, deshalb ist es mir auch aufgefallen. Nein, also niemand liest die ständig, offenkundig, denn es blieb sehr lange liegen. Und dann auf einmal stieß ein anderer Forscher, nämlich Lars Berglund, darauf und hat gesagt, das ist ja mega cool, was der da gemacht hat. Berglund ist Materialwissenschaftler an der Königlich-Technischen Hochschule in Schweden. Und er hat gesagt, dieses durchsichtige Holz kann man als robustere Alternative zu transparentem Kunststoff nehmen. Und jetzt rat mal, was inzwischen auch auf der ganzen Welt, unter anderem an der Universität Maryland in den USA passiert. Sie entwickeln durchsichtiges Holz und wofür verwenden sie das?
Meinen Esstisch.
Auch für deinen Esstisch? Aber es war nicht die ursprüngliche Motivation.
Was?
Wofür könnte man noch durchsichtiges Holz statt Kunststoff verwenden?
Fenster,
die dann, Achtung, sogar ihre Farbe wechseln können. Und
wow.
Bildschirme für Smartphones.
Wirklich?
Ja.
Aber bricht das dann nicht auch viel einfacher?
Nee, das ist offenbar relativ haltbar.
Das ist ja geil.
Es scheint sogar noch haltbarer als Kunststoff sein zu können.
Der erste Forscher, was war denn seine originale Idee? Weißt du, warum der das überhaupt erfunden hat? Weil ich frage mich gerade, wie man auf so eine coole Idee überhaupt kommt.
Das war, ich würde jetzt sagen, typisch deutscher Forscher, sehr an der Exploration, nicht so an der Vermarktung interessiert. Er wollte das Innenleben von Holzpflanzen sehen, ohne sie dafür zerschneiden zu müssen.
Okay, wenn das im Silicon Valley passiert wäre, hätte der sofort drumherum ein ganzes Auto erfunden oder so. Und
genau.
Ganz sicher nicht nur
hätte
das
jetzt ein milliardenschweres an der Börse
Definitiv.
Notiertes Unternehmen. Mit dem er die gesamte Materialwirtschaft
und
der Welt
und auch die gesamte Regierung
hätte.
Unterstützt und so
Absolut,
weiter.
Absolut, ja. Aber Siegfried Fink hat eine Entdeckung gemacht, die jetzt zu Ehren kommt und die möglicherweise uns demnächst Smartphones mit einem Holzbildschirm beschert, was ich irgendwie irre finde.
Das ist irre. Ist also nicht mehr Siegfried und Roy, sondern Siegfried und Lars. Das
genau.
Sind die beiden wichtigsten Köpfe der Zukunft. Danke.
Das war der ADA-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt.
Shift will happen.
Tschüss.
Tschüss.